Wir hören jetzt Jakob Torek, der über seine Masterarbeit erzählt. Und denke, das ist ein sehr spannendes Thema. Wunderbar.
Danke. Ja, hallo zusammen. Ich bin Jakob Torek und ja, wie gesagt, ich werde die nächsten 20 Minuten einen Teil meiner Masterarbeit vorstellen, die ich letztes Jahr am Geografischen Institut der Universität Bonn angefertigt habe. Und es geht um die Erfassung von Landnutzungsveränderungen mit FOSS, Image Processing Tools oder halt Bildbearbeitungstools oder kurz Change Detection mit QGIS. Wir sind hier im Bereich der Fernerkundung thematisch. Stichwort quantitative Landschaftsanalyse, Stichwort Umweltmonitoring. Um solche Sachen geht's. Und ja, mich hat während des Studiums immer so ein bisschen genervt, dass, wenn man diese Art von Analysen gemacht hat, man zwar mit den klassischen, ja, für Fernerkundungszwecke schon entwickelten Bildbearbeitungstools zwar gute Ergebnisse produzieren konnte, aber man im Endeffekt doch noch auf ein GIS angewiesen war, wenn man ja die Kartografie machen wollte. Also ja, nach so einer Analyse hat man zwar ein schönes buntes Bildchen, aber niemand kann das lesen, außer der, der es gemacht hat. Deswegen muss dann noch quasi die Karte gemacht werden. Und dieses Switchen fand ich immer ein bisschen lästig und habe mich dann gefragt, gibt es da nicht was, sodass ich das alles in einem Paket, in einer Software machen kann. Und ja, war sehr erstaunt positiv, dass das im Endeffekt alles mit QGIS geht. Und darum geht es jetzt. Kurz, ich werde ein bisschen was Einleitendes sagen, dann auf die Methode und die Ergebnisse eingehen. Zunächst einmal möchte ich mich an dieser Stelle noch bedanken bei der Arbeitsgruppe Fernerkundung des Geografischen Instituts und den Mitarbeitern des Zentrums für Fernerkundung der Landoberfläche, die mir stets mit Rat und Tat zur Seite standen und mir ordentlich geholfen haben. So, worum geht es? Was wurde gemacht? Ich habe verglichen zwei Change Detection Verfahren hinsichtlich deren quantitative Erfassung von Vegetationsveränderungen, also Vegetationszunahmen, Vegetationsabnahmen. Wo habe ich das gemacht? Mein Untersuchungsgebiet war die Region Köln-Bonn. Da habe ich mir drei Gebiete rausgepickt. Und der Untersuchungszeitraum war zwischen 1989 und 2010. Wir decken also 21 Jahre ab. Womit habe ich das gemacht? Zum einen mit Landsat 5 Daten. Und zum anderen mit ausschließlicher Free- und Open-Source-Software, sprich QGIS und eine Handvoll externer Geo-Algorithmen. So, ein bisschen was zum Untersuchungsgebiet. Ich glaube, Köln-Bonn kennt jeder. Die Landsat-Szene, die ich gewählt habe, die ist nicht so groß wie dieser Ausschnitt hier. Er ist noch viel größer, das weiße Quadrat ist schon ein Subset dieser Szene. Und in diesem Subset habe ich nochmal drei kleinere Subsets, die ich ABC genannt habe, ausgewählt. Im Gebiet A haben wir Teile des, von Köln, rechtsrheinisch, großes Gebiet der Warner Heide, Teile schon des Bergischen Landes und so die superbahne Region von Siegburg und Umgebung sowie landwirtschaftliche Flächen. Der Rhein fließt hier auch noch ein bisschen durch. Gebiet B beinhaltet einen großen Teil des Bonner Stadtgebietes sowie den Kottenforst und noch landwirtschaftliche Gebiete so um Meckenheim, Weilerswist, die Ecke. Im Gebiet C bin ich im Gebiet Erft, Erftstadt und östlich davon. Hier ist es nicht so sehr durch urbane Nutzung geprägter Raum, sondern primär durch landwirtschaftliche Nutzung. Und somit wollte ich, ja, ich wollte einfach eine gewisse Diversität haben, sowohl was die Verteilung als auch die Nutzung bzw. Bedeckung angeht. Genau, wie gesagt, ich habe multispektrale Satellitenbilder vom Sensor Landsat 5TM, Thematic Mapper, gewählt. Die gibt es kostenlos downzuladen beim USGS. Es gibt eine Online-Anwendung, die nennt sich Earth Explorer. Da lässt sich das super finden. Man kann anhand vieler Metadaten suchen und wenn gerade mal eins nicht verfügbar ist, kann man es bestellen und es ist in absehbarer Zeit dann verfügbar für einen. Szene 1 ist die obere, die ist vom 25.05.89 und die Szene 2, die untere, ist vom 4.06.2010. Wir sind also phänologisch auch sehr nah beieinander. Diese Darstellungen hier sind Falschfarben. Das heißt, wir haben eine Bandkombination, wo der nahe Infrarotbereich sehr hervorsticht. Man kann ganz pauschal sagen, alles, was rot-rötlich ist, ist irgendeine Art von Vegetation. Und dieses Magenta-bläuliche sind meistens versiegelte Flächen. Und den Rhein, den man noch so ein bisschen erkennt, der ist sehr dunkel bis schwarz fast. Das sind sehr typische spektrale Eigenschaften dieser Oberfläche in dieser Bandkombination. Zusätzlich brauchte ich noch Daten für die Validierung von Klassifikationsergebnissen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Im Idealfall hat man Daten, die man im Feld gesammelt hat, von Gebieten, wo man einfach hingeht und detektiert, okay, ist es jetzt eine landwirtschaftliche Fläche, ist es ein Mischwald oder ist es eine andere Oberfläche oder Nutzung. Ist natürlich, wenn man so weit in die Vergangenheit geht, sehr schwierig. Somit ist das Arbeiten mit Luftbildern sehr gut geeignet, wenn man welche findet. Da hat mir das Geoportal NRW sehr geholfen, vor allem für den Zeitraum 89, aber auch für den Zeitpunkt 2010. Bei Google Earth habe ich noch so ein bisschen Zusatzmaterial gefunden, aber nur zu meinem 2010er Datensatz. Bis 89 ging das nicht zurück. Und was ist noch genau mit diesen Referenzdaten und den Klassifizierungen auf sich hat, da werde ich gleich noch was zu sagen. Nur mal kurz zu den Begrifflichkeiten. Landnutzung, Landoberfläche ist nicht das gleiche. Landoberfläche meint die physikalischen Eigenschaften der Oberfläche, also das Material. Zum Beispiel die Landoberfläche Vegetation, die Landoberfläche Asphalt, ganz platt gesagt. Landnutzung ist in gewisser Weise die funktionale Betrachtung dieser Oberfläche. Wenn wir Asphalt haben, ist die Nutzung höchstwahrscheinlich die einer Straße. Wenn wir Vegetation haben, kann sie vielfältig sein. Es kann ein Forst sein, es kann eine landwirtschaftlich genutzte Fläche sein, es kann aber auch ein Naherholungsgebiet in der Stadt sein. Da muss man ein bisschen aufpassen. Dann die Begriffe Konversion, Modifikation sind die Prozesse, die stattfinden können bei einer Veränderung. Bei einer Konversion spricht man, von einer Konversion spricht man zum Beispiel, wenn eine Landoberfläche, die zum ersten Zeitpunkt beispielsweise ein Forst war und zum zweiten Zeitpunkt eine Siedlungsfläche, also ein versiegeltes Gebiet, dann spricht man bei diesem Wechsel von Konversion. Modifikation ist ein bisschen feiner. Da kann man sagen, wenn man eine Landoberfläche Vegetation hat und dort ein Wechsel stattfindet, von zum Beispiel Forst zu Landwirtschaft oder Forst zu Weide, dann spricht man von Modifikation. So, zu den Methoden. Wie gesagt, ich habe zwei verschiedene Change Detection Verfahren angewandt und die Ergebnisse verglichen. Zum einen eine Post-Classification Comparison auf Basis von vier verschiedenen Klassifikationsalgorithmen. Also hier wird erst einmal eine Klassifikation erstellt von den Bildern und diese Klassifikationen werden dann miteinander verglichen. Wir haben im Endeffekt dann diskrete Klassenwerte, so dass der Vergleich recht einfach ist. Beim NDVI, Image Differencing, wird ein Vegetationsindex erstellt und mithilfe eines berechneten Grenzwertes kann man dann festlegen, ab welchem Indexwert in einem Pixel eine Zunahme stattfand oder eine Abnahme stattfand. Nochmal grob zur Classification Comparison. Wie gesagt, wir brauchen zwei Klassifikationen, Zeitpunkt T1, Zeitpunkt T2. Und verglichen wird die Veränderung, oder ob es überhaupt eine Veränderung gab, bei der Klassenzugehörigkeit jedes Pixels. Wir haben also nach der Klassifikation beispielsweise ein Pixel, das der Klasse Wasser zugeordnet wurde, und beim Zeitpunkt 2 ein Pixel oder das gleiche Pixel, das dann aber der Klasse Forst, jetzt mal so aus der Luft gegriffen, zugeordnet wurde. Und um diese Klassenzugehörigkeitsänderung geht es. Im Endeffekt kann man zwei Aussagen treffen. Zum einen, dass zwischen Zeitpunkt 1 und Zeitpunkt, zwischen Zeitpunkt T1 und Zeitpunkt C2 es zu einer Zunahme oder Abnahme einer Klasse A, zum Beispiel Forst, um x, um 1000 Hektar kam. Aber auf der anderen Seite kann man noch sagen, dass es zu einer Konvertierung kam zwischen den Zeitpunkten um 1000 Hektar von der Klasse Wald zur Klasse Landwirtschaft. So, also diese From-to-Changes sind hier sehr wichtig. Nochmal ganz grob zur Klassifikation an sich. Ich habe eine überwachte Klassifikation gemacht, in Landnutzung und Bedeckung. Beim Preprocessing wird zunächst ein Subset erstellt, das habe ich gerade schon gezeigt. Beim Layer-Stacking wird der Datensatz erstellt, werden die unterschiedlichen Layer gestackt, weil wir bei multispektralen Daten in meinem Fall jetzt 6 Bänder hatten, die unterschiedliche spektrale Bereiche abdecken. Und damit man immer nur mit einem Datensatz arbeiten kann oder arbeitet, wird das gestackt. Dann wird eine radiometrische Korrektur durchgeführt. Digital Number Werte werden zu Reflexionswerten umgewandelt, sodass die Bilder vergleichbar sind. Atmosphärische Einflüsse werden da so ein bisschen minimiert. Dann wird ein Klassifikationsschema definiert. Es wird gesagt, welche Klassen gibt es in diesem Untersuchungsgebiet, welche will ich betrachten. In meinem Fall waren das 5, einmal Wasser, Urban, Wald, Landwirtschaft und Boden. Dann werden Trainingsgebiete erstellt, die dienen dem Klassifikator als Entscheidungsregel. Anhand dieser Samples verallgemeinert der Klassifikationsalgorithmus die ganze Szene und erzeugt damit die thematische Karte. Die Referenzdaten, es ist im Endeffekt das Gleiche, man braucht für die Erstellung dieser einen Datensatz, also für die Erstellung der Referenzdaten und der Trainingsgebiete einen Datensatz mit Gebieten, von denen man sich sicher ist, dass sie einer bestimmten Klasse zugehören. Also da muss man sich sicher sein und dazu sind diese Luftbilder sehr nützlich. Dann wird der Algorithmus angewendet, das wird schnell und am Ende wird nochmal geprüft, wie genau das war, mit Hilfe der Referenzdaten, die werden dann nochmal einander gegenübergestellt. Zum NDVI, Image Differencing, wie gesagt, es geht um das Reflexionsverhalten der Pflanzen. Es wird ein Index erstellt, der zwischen minus 1 und plus 1 liegt, oder liegen kann. Praktisch liegt er immer zwischen 0,1 und 0,7. Wobei höhere Werte eine vitalere Vegetation darstellen. Also da geht es um die Reflexion im Mesophyll und Chlorophyll. Und generell kann man quantitativ einfach Aussagen zur Ab- und Zunahme der Vegetation treffen. Meine Tools. Ich habe in erster Linie QGIS verwendet, ein Algorithmus aus GRASS, mehrere von der Orfeo Toolbox, Saga habe ich benutzt und das Semi-Automatic Classification Plugin. Wie ist die Struktur? Saga, Orfeo und GRASS sind schön in der Processing Framework enthalten, das heißt sehr einfach zu nutzen. Man muss nicht viel konfigurieren. Und das Semi-Automatic Classification Plugin ist halt ein Plugin an sich, was auch leicht zu installieren ist und das die meisten Arbeiten eigentlich erledigt hat. Das überspringe ich mal. Hier komme ich jetzt noch zu meinen Arbeitsschritten. Zum einen der Strang des Post-Classification Comparison und des NDVI Image Differencing. Zunächst habe ich die Konversion durchgeführt. Mithilfe des SACP steht für Semi-Automatic Classification Plugin. Das Tool heißt Landsat Conversion Tool. Da werden die Daten konvertiert, sodass sie vergleichbar sind. Dann gibt es ein ROI, Regions of Interest Tool. Damit werden die Trainingsgebiete und die Referenzdaten erstellt. Dann folgt die Klassifikation. Da habe ich Algorithmen aus Orfeo Toolbox genommen und Saga, beziehungsweise dieser MLK-Algorithmus im Semi-Automatic Classification Plugin enthalten, beruht aber auf dem vom Saga. Dann habe ich mit R.Kappa das Accuracy Assessment gemacht, die Genauigkeitsprüfung. und am Ende die Cross-Classification und Tabulation, wo ich die, die klassifizierten Bilder miteinander verglichen habe. Beim NDVI wird der Index relativ leicht berechnet mit den Tools des Radiometric Indices von der Orfeo Toolbox. Dann werden die Bilder ganz platt voneinander subtrahiert, Grid Difference, und dann habe ich den Grenzwert berechnet, einen ganz simplen, das ist wiederum auch eine Wissenschaft für dich, für sich. Da habe ich jetzt nichts Spezielles genommen und am Ende habe ich die Werte, die die Vegetationsab- oder Zunahmen zeigen, extrahiert über den Raster Calculator und so von beiden Methoden jeweils Datensätze, sodass ich von beiden Methoden am Ende Datensätze habe, die mir die Zu- und Abnahmen zeigen. Dann habe ich diese nochmal miteinander verglichen, um zu schauen, wie es mit den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden aussieht. Das muss ich jetzt mal überspringen. Das sind die Ergebnisse der Klassifikation. Nach jeder Klassifikation kriegt man auch einen Classification Report, der einem sagt, wie viel Pixel des gesamten Bildes zu der jeweiligen Klasse zugeordnet werden. Daraus ergibt sich auch ein prozentualer Anteil, der hier aufgeführt ist, und es ergibt sich natürlich auch ein flächenhafter, so dass wir im Endeffekt auf den Quadratmeter genau sagen können, zum Zeitpunkt A gab es x Hektar Wald, zum Zeitpunkt B, Y Hektar Wald. So sieht das Ganze aus. Das ist exemplarisch für das Gebiet B auf Basis der Support Vector Machine Klassifikation. Hier sind die Klassen in Blau Wasser, in Rot Urban, Dunkelgrün Wald, Hellgrün Landwirtschaft und Gelb Boden. Und das Ergebnis der Cross Classification und Cross Tabulation sieht wie folgt aus. Das sind die Gebiete, das ist Gebiet A, Gebiet B, Gebiet C. Gucken uns einmal kurz hier an. Die unterschiedlichen Farben stehen für die unterschiedlichen Klassifikationen. Und hier sind die Klassen aufgeführt, Wasser, Urban, Wald, Landwirtschaft, Boden. Und wir sehen halt hier, das ist eine Zunahme, dass eine Zunahme von urbanen Flächen detektiert wurde, eine Zunahme von Waldflächen, eine Abnahme von landwirtschaftlichen Flächen und eine Abnahme von Bodenflächen. Das ist das Ergebnis der Cross-Tabulation. Hier haben wir alle möglichen From-To-Changes, die aufgeführt wurden. Wir haben hier die unterschiedlichen Klassifikationsalgorithmen und hier in Gelb sind die Klassen dargestellt oder die Werte dargestellt, wo es keine Veränderung gab. Und hier sieht man zum Beispiel, wenn man sich das anguckt, hier sehen wir die Konversion von urban zu Wald und den entsprechenden Wert dazu. So kann man alle Arten von Veränderungen quantitativ erstmal erfassen. Das kann man auch anders darstellen. Da will ich jetzt nicht genauer drauf eingehen. Das ist im Endeffekt sind die gleichen Werte, nur anders dargestellt. Das habe ich mal Change Matrix genannt. Diese gelbe Diagonale zeigt halt die Werte, die sich nicht verändert haben, an. Und nach unten haben wir die Daten von 89 und horizontal die von 2010. Will man also wissen, wie viel Boden es 89 gab und 2010. Sehen wir hier den Wert 6,7, das heißt 6,7% der Bodenflächen, oder 6% der Flächen, die 89 Boden waren, sind 2010 Landwirtschaft. So, wenn ich die gewählten From-To-Changes, die mir die Vegetationsab- und Zunahmen nochmal highlighte, bekomme ich so eine Karte heraus. In grün sind die Zunahmen und in Rot die Abnahmen dargestellt. Beim NDVI Image Differencing habe ich es ähnlich gemacht. Da habe ich den Grenzwert genommen und anhand dessen das gleiche Highlighting vorgenommen. So, und das Endergebnis ist jetzt im Endeffekt, sieht jetzt so aus. Wir haben die beiden Karten, die zeigen uns Vegetationszunahmen, auf unterschiedlichen Klassifikationen beruhend. Und hier können wir sehen, dass die roten Flächen Flächen sind, die vom NDVI, Image Differencing, als Vegetation erfasst wurden, als Zunahme erfasst wurden, vom Post-Classification Comparison allerdings nicht. Das Blaue sind die, die vom Post-Classification Comparison als Vegetationszunahme erfasst wurden, aber nicht vom NDVI Image Differencing. Und grün ist die gemeinsame Schnittmenge. Und das gleiche Pendant hierzu, das sind dann die Abnahmen. Und das gibt es natürlich dann auch nochmal für alle Arten von Klassifikationen. Und das ist im Endeffekt das die Gesamtzusammenfassung in einem Satz zusammengefasst. In Gebiet A ist es so, dass das NDVI Image Differencing deutlich mehr Zunahmen detektiert hat als das PCC. Und das PCC deutlich mehr Abnahmen detektiert hat als das NDVI. Im Gebiet B hat das PCC in allen Fällen deutlich mehr Vegetationsab- und Zunahmen detektiert. Und im Gebiet C hat das NDVI Image Differencing in allen Fällen deutlich mehr Ab- und Zunahmen erkannt. So, ich glaube, das waren genug Zahlen. Danke für die Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Jakob. Ich denke, das ist vielleicht noch die eine oder andere Frage im Publikum.
Ja, ich hätte mal eine Frage. Und zwar, die Analyse ist ja jetzt rein quantitativ oder hat noch eine morphologische Analyse stattgefunden, inwieweit Kompaktheitsgrade berührt wurden?
Nee, ich habe jetzt nicht danach geschaut, warum die Veränderung stattfand. Wollen Sie das?
Ja, und auch inwieweit sich die Form geändert hat. Ob Sie jetzt, also wenn Sie, selbst wenn der Bestand gleich bleibt, kann sich ja die Form geändert haben.
Ja, so Landschaftsstrukturmaßen.
Ja, genau.
Nee, habe ich nicht betrachtet.
Okay. Darf ich noch eine zweite hinterher schieben? Die zweite Frage ist, bei den Bereichen, in denen diese Differenzen aufgetreten sind, also die blauen und roten zum Schluss, hatten diese Flächen, wenn Sie sich das angeschaut haben, bestimmte Tendenzen? Also gab es Eigenschaften, die wo eben daraus erkennbar wurde, welche Methode besser oder schlechter geeignet ist?
Nee, nicht wirklich. Also die Veränderung wird... Es gibt eigentlich zwei Gründe, weshalb diese oder dieses unkonsistente Bild zustande kommt. Zum einen natürlich, dass ich den Grenzwert des NDVI Image Differencing vielleicht nicht optimal gewählt habe. Da gibt es viele Methoden. Ich habe einfach die simpelste genommen. Zum anderen kann es einfach sein, dass die Veränderung der PCC Fehler hatte. Denn eine Genauigkeitsprüfung der Klassifikation ist gut und einfach machbar, aber eine Genauigkeitsprüfung der PCC ist extrem aufwendig und die Daten hatte ich nicht zur Verfügung. Ich habe es versucht, aber es ist unglaublich schwer, wenn man einfach einen relativ großen Datensatz braucht, so ähnlich wie bei den Referenzdaten für die Klassifizierung, wo man für eigentlich jeden From-to-Change mehrere Fälle braucht, bei denen man sicher ist, dass genau diese Veränderung stattfand. Genau, und das hätte den Rahmen gesprengt und das, ja, genau.
Meine Frage zielt darauf ab, Sie haben zwei Satellitenszenen genommen, eine von 1989, eine von 2010, beide von Ende, oder die eine von Ende Mai und die andere von Anfang Juni. Ja. Warum gerade Ende Mai, Anfang Juni? Und dann die zweite Frage eigentlich wäre es nicht sinnvoll, dass man mehrere Aufnahmen nimmt während der Vegetationszeit, um das festzustellen, was ist jetzt, sage ich mal, Landwirtschaft und was nicht?
Mhm. Ja, prinzipiell schon, also auf die zweite Frage jetzt zielend. Mehr Daten, desto besser natürlich. Ich habe diese jetzt gewählt, weil sie möglichst nah beieinander lagen, jahreszeitlich. Und im Endeffekt ich nicht mehr geeignetere Daten gefunden habe. Das klassische Problem ist einfach auch die Bewölkung bei so optischen Satellitendaten. Und das Repertoire oder der Pool an Daten ist zwar groß, aber für die Region dann auch wieder beschränkt. Und das war im Endeffekt das Beste, was ich finden konnte, sagen wir es mal so.
Gut, vielen Dank, Jakob, nochmal für, für die Beantwortung der Fragen und deinen Vortrag.
Ja, bitte.